Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Guten Morgen. Heute geht es um Schafe. Warum eigentlich? Sollte man vielleicht, muss man im Vorfeld einer Ältestenberufung über Schafe nachdenken? Also muss man etwa ein Schaf sein, um sich von jemand anderen leiten zu lassen? Oder muss man ein Schaf sein, um Leitungsverantwortung für andere zu übernehmen? Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, ab Vers 1. Eure Ältesten ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie Sie und ein Zeuge der Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will. Auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. So dann, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber begegnet einander in Demut. Alle aber begegnet einander in Demut. Denn Gott tritt den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Da könnte man sagen, naja, das ist ja ziemlich happig. Es geht heute um die Gemeinde und ihre Leitung. Und was da gesagt wird über Leitung, das kratzt ja schon irgendwie auch an unserem Verständnis, was wir heutzutage von Leitung oder Autorität haben. Also die Frage, wie verhält sich in der Gemeinde zum Beispiel die Mitgliederversammlung und der Ältestenrat, der Leitungskreis zueinander? Wer hat da welche Kompetenz oder Autorität? Das ist ja nicht immer so einfach und so klar. Was bedeutet Leitung eigentlich in diesem Fall? Warum brauchen wir überhaupt menschliche Leitung, wenn doch Christus der Leiter der Gemeinde ist? Ist menschliche Leitung dann sowas wie ein notwendiges Übel? Ich will die Fragen noch ein bisschen ausweiten, weil unsere Schwierigkeiten heutzutage mit Leitung oder Autorität ja auch was mit unserer Geschichte zu tun haben. Mit unserer persönlichen Geschichte und mit unserer Geschichte als Deutsche. Also da gibt es das zwiespältige Verhältnis zur Autorität zum Beispiel deshalb, weil wir ja aufgrund der deutschen Geschichte sowohl mit dem Kaiserreich und Weimarer Republik als auch mit der unseligen Zeit der Nazi-Herrschaft sicherlich heutzutage im Rückblick Probleme haben, Autorität einfach so als Autorität anzuerkennen. Und dann gibt es sicherlich auch diese individuellen Erfahrungen, die persönlichen Erfahrungen, die jeder von uns gemacht hat, mit Autorität oder mit Leiterschaft. Beruflich zum Beispiel. Das können gute Erfahrungen sein, aber das können auch ziemlich miese Erfahrungen sein. Und von daher haben wir sicherlich ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Thema Leitung überhaupt. Petrus schreibt an Gemeinden im Gebiet der heutigen Türkei. Leben als Volk Gottes in der Fremde. So könnte man dieses Thema oder diesen Zusammenhang eigentlich beschreiben in der damaligen Situation. Und Petrus benennt Hoffnung, die sie haben, begründete Hoffnung. Und er benennt ihren Auftrag mitten in dieser bedrängten Situation. Und er ermutigt sie, in dieser Situation auszuhalten. Weil er sagt, das ist Auftrag Gottes an euch, mitten in dieser Umgebung zu stehen. Und weil Gott für sie sorgt, so sagt er ihnen, brauchen sie sich nicht zu sorgen. Also, ein Wort an die Ältesten. Ich lese nochmal die ersten vier Verse, wobei man sagen muss, Älteste und Hirtenschaft wird hier miteinander verglichen. Und wenn er sagt Älteste, dann kann das Wort an der Stelle eigentlich meinen, ja, die an Jahren Älteren. Es kann aber auch meinen, im übertragenen Sinne, dann die, die Leitungsverantwortung haben. Und das, so kommt diese Bezeichnung im Neuen Testament an vielen Stellen vor und so verwendet er diese Bezeichnung Älteste auch in diesem Zusammenhang. Auch wenn Petrus von sich selber als einem spricht, ich bin Ältester wie Sie, wörtlich Mitältester, dann spricht das sehr dafür, dass er eben diese Leitungsverantwortung hier bezeichnet als Hirten. Also ab Vers 2 nochmal, sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will, auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Sorgt als Hirten. Wörtlich heißt dieses Verb hier sogar, hirtet die Gemeinde oder weidet die Herde, hütet sie. Das Bild von der Schafherde und von dem Hirten ist ein biblisches Bild, was sich schon im ersten Bund, im Alten Testament, sehr stark durchzieht, als ein durch und durch positives Bild, nämlich nicht nur, dass der König Israels als Hirte des Volkes bezeichnet wird, sondern nur deshalb ist er ein Hirte seines Volkes, weil Gott von sich selber sagt, ich bin der Hirte meines Volkes und ich übertrage dir dann als König zum Beispiel auch Verantwortung, mein Volk zu leiten. Also das eigentliche Bild, was dahinter steht, ist Gott als der gute Hirte. Denkt an Psalm 23, wo das ja sehr deutlich zum Ausdruck kommt, in dem Fall dann nicht für das ganze Volk, sondern für den Einzelnen, der Herr ist mein Hirte. Ein durch und durch positives Bild. Und das ist aus dem damaligen Alltagsleben gegriffen. Jeder kannte das. Nicht jeder hatte Schafe, das war schon ziemlich wertvoller Besitz, aber jeder kannte das, dass Schafe und Ziegen gehütet wurden, tagsüber auf den Feldern oder auf den Stoppeln und dass sie dann zur Nacht in den Pferch oder in den Stall zusammengetrieben wurden, um Schutz zu haben vor den wilden Tieren oder eben auch vor Räubern, vor Dieben. Gott ist der eigentliche Hirte. Das kommt im Alten Testament immer wieder zum Ausdruck. Dieses Lamm, was auf dem Arm getragen wird, auch dazu erzählt Jesus ja Gleichnisse. Und Jesus greift auf dieses Bild des guten Hirten zurück und er sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Ich selber bin es, sagt er in Johannes 10. Aber das ist nicht so ein schönes, idyllisches Bild, so wie wir das uns vorstellen, schön romantisch, irgendwo der Schäfer hat viel Zeit und lässt die Beine baumeln und die Seele und lässt sich's gut gehen, sondern dieses Hirtesein von Jesus hat ihn das Leben gekostet. Jesaja 53 heißt es, dass er für uns gestorben ist, als Lamm sozusagen, was unschuldig geschlachtet wurde. Das war keine Idylle, so wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und hier heißt es in Vers 4, so werdet ihr, die Vorbilder der Herde und die Hirten, so werdet ihr, wenn dann der oberste Hirt erscheint, den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Der oberste Hirte, hier steht wörtlich der Erzhirte. Was aber nichts mit dem Erz zu tun hat, mit dem Metall, sondern Erzväter, das kennt ihr vielleicht, Erzväter des Glaubens, werden die ersten Vorväter, die Vorbilder im Glauben genannt von Israel. Das kommt von einer griechischen Wortbedeutung, was so viel wie die Ersten oder Obersten bedeutet. Also wenn hier von dem Erzhirten die Rede ist, Jesus, ist er der Oberste oder der eigentliche Hirte. Und wenn die Ältesten als Hirten bezeichnet werden, als Hirten der Gemeinde, dann nur in dem Sinn, Und nur insofern, als sie tatsächlich auch unter diesem großen Hirten Jesus ihre Funktion ausüben, ihre Verantwortung wahrnehmen. Der auferstandene Christus beruft sich selbst Hirten, Unterhirten könnte man sagen, von mir aus auch Oberschafe, aber hier steht halt Hirten. Hier steht Hirten, er beruft sie und da heißt es in der Apostelgeschichte sogar, der Heilige Geist hat euch eingesetzt in diese Aufgabe. Also, die Ältesten als Hirte nehmen diese Aufgabe wahr als Team. Es ist niemals nur ein Einzelner. Im Neuen Testament ist immer von einem Team, von mehreren Hirten die Rede, die die Gemeinde leiten und in diesem Team einander auch ergänzen. Das kommt zum Beispiel in der Epheser-Stelle, die wir eben gehört haben, zum Ausdruck. Und Andreas Fehler, der nächste Woche predigt, wird darüber noch mehr sagen, was das mit den Ältesten auf sich hat. Mir geht es eher um die Frage, die Petrus auch hier in dem Brief anspricht, persönliche Integrität ist dafür nämlich erforderlich. Das kommt in den ersten Versen hier sehr zum Ausdruck. Und zwar wird gesagt, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will. Das heißt, nicht gedrängt oder auch nicht überredet, lasst euch nicht schieben, sondern macht es, wenn und weil ihr von Gott berufen und berührt seid. Also wenn jemand euch vorschlägt oder fragt, könntest du dir vorstellen, ein Ältester dieser Gemeinde zu werden, könntest du dir vorstellen, zum Ältesten, zum Leitungskreis dieser Gemeinde zu gehören, dann nicht, weil ich von jemand anders vorgeschoben werde, sondern nur dann und insofern, wenn ich selber denke, hier tritt Gott an mich heran und will mich beauftragen mit einer Aufgabe. Nicht auferlegt. Gott erlegt es nicht auf sozusagen als Zwang. Lasst euch nicht drängen, sondern freiwillig, wie Gott es will. Bejaht die Berufung, wenn ihr das so empfindet. Und wenn andere das auch so sehen, das kommt ja dann dazu. Nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung, heißt es hier. Also nicht um euch zu bereichern, so übersetzt es die gute Nachricht, sondern von Herzensgrund. So übersetzt es Luther, oder von Herzen, bereitwillig, aufopfernd oder aus Hingabe. So könnte man das, was hier steht, übersetzen. Das heißt, es geht nicht darum, ich selber habe was davon, wenn ich dieses Amt ausführe, wenn ich diesen Dienst tue, sondern wenn ich das tue, dann werde ich viel geben müssen. Also, es geht nicht darum, dass ich was davon habe, sondern dass ich etwas gebe. Natürlich kann ich nur etwas geben, wenn ich etwas empfangen habe, und zwar von Gott selber, von dem Hirten selber. Dann gebe ich das weiter als Unterhirte, was ich von dem großen Hirten empfangen habe. Und seid nicht Beherrscher, sondern Vorbilder. Also führt euch nicht als Herren auf, fordert nicht, sondern lebt vor, was ihr als richtig erkannt habt, was Gott euch aufs Herz legt. Warum sagt Petrus das eigentlich? Das könnte man jetzt fragen. Verändert das Amt denn so die Persönlichkeit, dass er im Voraus schon mal warnen muss? Oder ist das so, dass er darauf hinaus will, dass er sagt, Leute, guckt euch an, was sind das für Persönlichkeiten, die das Hirtenamt wahrnehmen oder wahrnehmen wollen und sollen? Wen wollt ihr da berufen? Welche Persönlichkeit braucht es, um ein Hirte zu sein? Davon spricht der erste Timotheusbrief und er sagt, zusammengefasst sagt er, es geht um persönliche Integrität. Wenn man sich mal ansieht, was er da aufzählt, dann könnte man erschrecken und sagen, auweia, da kann ja, wenn das alles zutreffen soll, kann eigentlich niemand dieses Amt, diese Funktion ausführen, weil die Latte so hoch liegt, da kommt ja niemand dran. Ist das vielleicht nur ein Ideal und in Wirklichkeit muss man halt damit rechnen, dass es nicht so doll ist? Nein, ich glaube, es geht an der Stelle nicht nur um das Ideal, so soll ein Ältester sein, so soll jemand sein im Leitungskreis, sondern was Timotheus in seinem ersten Brief beschreibt, das hat mit persönlicher Integrität zu tun, die von jedem Christen gefordert wird. Nämlich persönliche Integrität, die bedeutet, das, was ich erkannt habe in meinem Leben mit Christus, das lebe ich auch tatsächlich. Ich versuche es wirklich von Herzen umzusetzen. Dass mir das nicht immer gelingt, ist die andere Seite der Medaille, weil ich ein fehlbarer Mensch bin, der auch schuldig wird an Gott und an anderen und der auf Vergebung angewiesen ist. Aber es geht nicht darum, dass Leute, die im Leitungskreis sind, irgendwie Spezialchristen sein müssen. Persönliche Integrität. Wenn Älteste Leiter nach dem Vorbild von Jesus sind, dann dienen sie den Menschen. Sie tragen Verantwortung dafür, dass die Gemeinde geleitet wird, aber eigentlich, so lebt es Jesus vor, ist es ein Dienstamt. Jesus hat gedient und übrigens hat Jesus nicht immer das getan, was man von ihm erwartet hat. Also wenn ihr Personen in den Leitungskreis, in den Ältestenkreis beruft, müsst ihr damit rechnen, dass sie nicht immer das tun, was ihr von ihnen erwartet, bestimmte Sachen zu tun oder zu lassen, sondern sie haben das zu tun oder zu lassen, was Jesus ihnen aufzeigt, zu tun oder zu lassen. Und das muss ja nicht notwendigerweise deckungsgleich sein mit dem, was ihr euch als Bestes vorstellt. Es gibt eine Menge Wünsche und Erwartungen, die an Älteste herangetragen werden. Welche sind berechtigt und welche nicht? Also ich glaube, ein Ältester muss sich von Gott immer wieder beschenken lassen. Und er braucht das Unterscheidungsvermögen, unter den vielen Stimmen, die er hört, immer wieder diese eine Stimme herauszuhören. Was ist denn das, was Jesus Christus als der Hirte von mir eigentlich möchte, dass ich in dieser Gemeinde tue? Und ein Ältester, ein Hirte, braucht die Freiheit, im Zweifelsfall auch anders zu handeln, als man es gerade von ihm erwartet. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Und das ist manchmal auch hart, weil ich sehe, ich werde Menschen enttäuschen, obwohl ich versuche, ihnen zu dienen, obwohl ich ihnen von Herzen dienen will, kann ich nicht immer alle Wünsche erfüllen. Das bedeutet, dass ein Ältester damit leben muss, dass andere auch von ihm enttäuscht sind. Dass er spezielle Erwartungen möglicherweise nicht erfüllt. Und das wird geschehen. Es wird Enttäuschung geben. Und die Frage ist dann, was sind das für Enttäuschungen und wie gehen wir damit um? Denn Enttäuschung kann ja auch was Positives sein, wenn ich sage, die Täuschung wird genommen. Enttäuschung. Also um Missverständnissen vorzubeugen. Ein Ältester, ein Hirte, muss auch hinterfragbar bleiben. Kein Mensch ist fehlerfrei. Aber das ist die Frage an die Gemeinde. Wie geht ihr, wie gehst du damit um, wenn ein Ältester, sei er ehrenamtlich oder hauptamtlich, hauptamtliche Älteste sind Pastoren, ehrenamtliche Älteste sind die, die ihr in den Leitungskreis wählt, wie geht ihr damit um, wenn die eure Erwartungen nicht erfüllen? Gehst du dann auf ihn zu und fragst ihn, hör mal, warum ist das eigentlich so? Warum handelst du so oder warum lässt du das? Ich möchte es verstehen, ich verstehe es nicht. Versuchst du seine Beweggründe zu verstehen, indem du ihn selber fragst? Oder sprichst du mit anderen über ihn, ohne ihn selber zu fragen? Das ist nicht der biblische Weg. Jesus sagt, wenn ihr ein Problem habt mit jemandem, dann geht selber auf ihn zu und sprecht mit ihm. Das ist der biblische Weg. Diese Gedanken gelten übrigens immer für den Umgang miteinander in der ganzen Gemeinde. Wir sollen nicht übereinander reden, sondern miteinander ins Gespräch kommen. Was mache ich denn, wenn ich mit jemandem nicht klarkomme? Das kannst du dich jetzt mal fragen. Vielleicht fällt dir gar niemand ein, mit dem du nicht klarkommst, aber wenn da jemand ist, wo du sagst, naja, mit dem habe ich so meine Schwierigkeiten, wie gehst du denn mit ihm um? Suchst du die Klärung? Erstens. Und zweitens, suchst du dann auch die Einigung? Klärung und Einigung ist ja nicht dasselbe. Es muss zuerst mal klar sein, wie die verschiedenen Meinungen sind oder Positionen. Aber das Zweite ist dann, miteinander auch einen Weg zu suchen, die Einigung. Und wie ordne ich mich dann als Einzelner ein in das Ganze von Gemeinde? Und damit bin ich dann beim zweiten Punkt. Also Leitung ist manchmal schwierig. Nicht immer laufen die Schafe nur auf der grünen Weide. Und es gibt besondere Situationen, die dann besondere Maßnahmen auch erfordern, natürlich. Und da gibt es ein Wort an die ganze Gemeinde. Nochmal ab Vers 5. Sodann, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber begegnet einander in Demut. Denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Ordnet euch den Ältesten unter. Das ist natürlich eine steile Aussage. Aber wenn wir uns mal angucken, wie Petrus diesen Begriff gebraucht und wie überhaupt einander unterordnen im Neuen Testament verwendet wird, dann meint es immer eine gegenseitige Zuordnung. Unterordnung heißt nicht Unterwerfung. Unterordnung bedeutet zu akzeptieren und zu respektieren, was Gott für Ordnungsverhältnisse vorgesehen hat, die dazu da sind, dass das Ganze als Einheit funktioniert. Petrus zum Beispiel sagt im zweiten Kapitel dieses Briefes, ordnet euch um des Herrn willen jeder menschlichen Ordnung unter. Es geht um Unterordnung im biblischen Sinne zu respektieren, dass Gott Ordnungen gegeben hat. Es geht nicht um Kadavergehorsam. Es geht nicht um Unterwerfung. In Kapitel 2 spricht er davon im Verhältnis von Sklaven und Herren. In Kapitel 3 spricht er von Ehefrauen und Ehemännern. Übrigens mit einer klaren Ansage verbunden für die Ehemänner auch. Ja, also nicht, dass man einfach nur vorliest, naja, da steht, ihr Ehefrauen ordnet euch euren Ehemännern unter, sondern er sagt dann auch, ihr Ehemänner, gebt euren Frauen, was ihnen zusteht, respektiert sie, ehrt sie, liebt sie. Und im Epheserbrief heißt es sogar, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das bedeutet, dass ich als Ehemann im Zweifelsfall auch bereit sein muss, mein Leben zu geben für meine Frau. Das bedeutet, dass ich sie nicht abschätzig behandeln kann. Das bedeutet mehr als nur mal den Mülleimer rauszutragen, als Gefälligkeit. Ja? Also ihr merkt, dass das Unterordnen, und im Epheserbrief heißt es sogar einander unterordnen, eine ganz andere Bedeutung hat, als es bei uns zunächst mal ankommt. Ja, hier ist von gegenseitigem Respekt die Rede. Aber von einer bestimmten Einordnung in Gottes Ordnungsgefüge, was er vorgesehen hat, damit das Ganze gelingt. In Kapitel 3 spricht er dann auch, dass Engel, Mächte und Gewalten Christus unterworfen sind. Und er sagt, das ist eine bestimmte Ordnung, in der Christus das Haupt, der Leiter ist. Die Hirten, um zu den Ältesten zurückzukommen, die Hirten sollen die Herde in rechter Weise weiden. Und die Herde soll dem Leiten der Hirten folgen. Aber in beiden Aspekten geht es um Vertrauen. Es geht nicht um Pari. Alle wach? Es geht nicht um Parieren. Sondern es geht um die Frage, inwiefern vertrauen wir einander und was bedeutet das, in einer konkreten Situation einander zu vertrauen? Beidseitiges Vertrauen ist nötig. Meine schmerzliche Erfahrung ist, dass es längst nicht immer so ist. Ich bin in einer anderen Gemeinde als Bonn vom normalen Gemeindemitglied in den damals neu zu berufenden ersten Ältestenkreis als ehrenamtlicher Ältester gewählt worden, berufen worden. Und ich habe gemerkt, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte, am nächsten Sonntag nach dieser Mitgliederversammlung, wo die Berufung war, in den Ältestenkreis, auf einmal war ein Abstand da zu anderen, den ich so vorher nicht wahrgenommen habe. Irgendwie war auf einmal was Unsichtbares da, was den Abstand zwischen uns vergrößerte, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte, nur weil ich auf einmal Ältester war. Das war schmerzlich für mich. Und einen ähnlichen eine Zunahme dieses Abstands habe ich nochmal verspürt, als ich vom ehrenamtlichen Ältesten zum hauptamtlichen Ältesten wurde, als ich dann zu einem Teilzeitpastor berufen wurde. Auf einmal war noch mehr Abstand da. Wie kommt das? Was macht das Dienstamt da mit uns, miteinander? Es geht um Vertrauen. Und das Dienstamt ist nicht dazu da, dass wir in irgendeiner Weise jetzt Macht in unguter Weise ausüben. Es hat was mit Macht zu tun. Denn ohne Machtausübung kann kein Leiten geschehen. Der Hirte leitet die Herde, indem er sagt, Schafe, hier geht's lang. Ja, hab verstanden, bin gleich fertig. Schafe sind so herrlich menschlich. Also, wer Sean nicht kennt, sollte unbedingt mal einige Folgen gucken. Ich glaube, eine zentrale Aussage heißt hier, ihr alle begegnet einander in Demut. Das ist das Wort an die Gemeinde, das Petrus hier hat. Und die Hirten, die Unterhirten sind Teil dieser Gemeinde. Begegnet einander in Demut. Das Wort, was hier benutzt wird für Demut, könnte man übersetzen mit Bescheidenheit oder Selbstbescheidung. Gute Nachricht übersetzt mit Überheblichkeit, und zwar im negativen, also im umgekehrten, spiegelbildlichen Sinne übersetzt die Gute Nachricht, legt alle Überheblichkeit ab. Also das Gegenteil von Demut ist Überheblichkeit, und Gute Nachricht übersetzt, legt alle Überheblichkeit ab. Selbst wenn ich zum Ältesten berufen bin, macht mich das nicht besser vor anderen. Das stellt mich nicht über andere, dass ich jetzt zu bestimmen hätte. Legt alle Überheblichkeit ab. Aber das bedeutet auch von der Gemeinde in Bezug auf Älteste und Pastoren zu sagen, ich will dir nicht von vornherein Machtgelüste unterstellen, Machtmissbrauch andichten, nur dadurch, dass du halt jetzt diese Autoritätsposition hast. Demütig. Was bedeutet demütig sein? Es bedeutet, mein selbstzentriertes Denken und mein selbstzentriertes Handeln aufzugeben zugunsten der Haltung, zu überlegen, was dient dem anderen, was hilft dem anderen. Wenn wir alle in der Gemeinde so miteinander umgingen, es ist ein Wort an alle aber. Ich glaube, da würden ganz viele Probleme, die wir miteinander haben und Schwierigkeiten, mit denen wir uns später auseinandersetzen, überhaupt nicht erst auftauchen, wenn wir uns selbst immer wieder hinterfragen würden, gehe ich so auf andere zu, dass ich das Wohl des anderen im Blick habe und auf sein Wohl bedacht bin. Natürlich ist das gegen unsere natürliche Regung. Das ist ganz gegen unsere Natur. Natürlich, so ist es. Deswegen sagt Petrus es extra. Jetzt könnte einer sagen, oh, Hilfe, wenn ich jetzt meine eigenen Bedürfnisse und meine Wünsche, meine Gedanken hinten anstelle, wenn ich nicht für mich denke und handle, dann komme ich ja zu kurz. Und Petrus sagt, nein, lass das doch Gottes Sorge sein. Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Vertraue, was dich sorgt, der Sorge Gottes an. Das, was dir Angst macht, das, was dich kümmert, ob das jetzt in Bezug auf Gemeinde ist oder ob das in Bezug auf deinen Alltag im Berufsleben oder in der Familie ist. Das, was dir Angst macht, das, was dir wehtut, das, was dich nachts nicht schlafen lässt, das, was dich tagsüber wie ein Hamster im Rad fühlen lässt, vertrau das doch Gott an. Er hat die Leitung. Er sorgt für dich. Auch die Entwicklung der Gemeinde, auch dafür sorgt er. Der Zusammenhang der Demut, die hier gefordert wird von allen, ist, sich unterzuordnen unter Gottes gute Leitung und unter seine Fürsorge. Und Demut wird sozusagen als Dienmut, als Mut zu dienen definiert in Galater 5, wo es um die Frucht des Geistes geht, wo es darum geht, was Gott in uns bewirkt zugunsten anderer. Damit komme ich zum Schluss. Herde und Hirte. Jesus hat das vorgelebt. So wie Jesus sich selbst erniedrigt hat, eröffnet uns das eine Perspektive, ein Leben zu führen, was den anderen in den Blick nimmt und sagt, dir will ich dienen. Ob ich nun im Leitungskreis bin oder nicht im Leitungskreis. Und ob ich im Gottesdienst moderiere oder ob ich die Toiletten putze. Es geht immer darum, einander zu dienen. Und das eine ist nicht höher und nicht besser als das andere. Ist das ein schöner Gedanke oder ist das Zumutung? Ja, das ist ein schöner Gedanke und ich glaube, es ist auch etwas wie eine Zumutung. Gott mutet uns das zu. Im Philipperbrief heißt es, wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, also Paulus sagt den Philippern, das gibt es bei euch tatsächlich, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Und dann kommt dieses bekannte Loblied auf Christus. Ja, er war Gott gleich, aber er hielt nicht dran fest, sondern erniedrigte sich selbst. Aber das ist der Zusammenhang, dass auch Paulus der Gemeinde sagt, seid einander in Demut so zugetan, dass ihr das Wohl des anderen im Blick habt. Zum Weiterdenken, sozusagen als Hausaufgabe. Sonntags gibt es eigentlich selten Hausaufgaben, aber heute gibt es eine. Müsst ihr nicht heute machen, sondern fangt doch am Montag damit an. Was bedeutet das, einander in Demut zu begegnen? Also welche praktischen Konsequenzen hat das? Und dann denkt mal an Personen und an Situationen, wo ihr bisher Schwierigkeiten damit gehabt habt, wo ihr konkrete Erfahrungen gemacht habt, oh, da kratzt jetzt was, das passt nicht. Wie gehe ich damit um? Wo muss ich noch dazulernen? Nicht jetzt überlegen, ja, wo müssten andere mal dazulernen, um mir gegenüber demütig zu sein, sondern die Frage ist, wie kann ich dazulernen, um demütig zu sein, anderen gegenüberzutreten, so wie sie es brauchen? Wo muss ich noch dazulernen und wer darf mich darauf aufmerksam machen? Also ich merke es ja gar nicht unbedingt selber, dass ich nicht demütig bin. Ich halte mich ja selber für den Demütigsten. Ja. Aber wer darf mich denn darauf aufmerksam machen, wenn was nicht stimmt? Wie also setze ich das Demütigsein in die Praxis um? Das war das Wort an alle. Was bedeutet also Leitung? Leitung bedeutet, dass Christus selbst leitet und es bedeutet, dass er durch Menschen leitet. Auch das. Und Leitung in der Gemeinde durch Menschen ist nicht ein notwendiges Übel, sondern das hat Gott sich so ausgedacht. Christus beruft sich Hirten in der Gemeinde. Ja, weil es Christus gefällt, durch Menschen zu handeln, auch durch fehlbare Menschen. Alle aber begegnet einander in Demut. Das Lied, was wir jetzt miteinander singen, weitet den Blick von dem Thema, was wir jetzt gerade miteinander bedacht haben, wieder auf das hinaus, wofür Gemeinde überhaupt da ist. Es geht ja nicht drum, einfach nur darum, dass wir gut in Gottes Liebe miteinander umgehen, sondern die Frage ist ja, wozu ist Gemeinde da? Wofür soll das Ganze denn eine Einheit bilden? Und das nehmen wir mit dem nächsten Lied wieder in den Blick.